Gemeinde reden. Und dann fängt man ihn auch Stück um Stück besser kennenlernen. Das ist ja das, was er jetzt in den Mini-Gottesdiensten auch merkt, wenn er austauscht. So, schräge Meinung, aha, ja, spannend. Und so ist es mit Jean-Marc gegangen. Er ist für mich also einer, wo man Stück um Stück darf kennenlernen. Und ich finde, je mehr man ihn kennt, umso mehr fängt man an zu staunen. Ein weiteres Highlight, immer so fast zwiebelmäßige Geschichte mehr, die ich kennenlernen von ihm, ist vor 2 Wochen passiert im Gottesdienst. Er hat Moderation gehabt. Und dann hat er plötzlich so einen, ich sage mal, so einen Geistesblitz, einen göttlichen Anfall, wo er plötzlich etwas aus tiefem Herzen gebracht hat, das ihn fest bewegt. Und ich habe so zugelassen und gemerkt, wow, was für eine schöne Sache, was für eine grosse Sehnsucht. Ich weiss nicht, wer es vorhin hier gemerkt hat. Er hat hier ganz fest über die Sehnsucht, über die verlorenen Menschen geredet. Und das ist etwas, wo ich dann gestaunt habe und dachte, wow, schon Max, so schön, was du hast. Und haben dann gesagt, du willst nicht in die Richtung etwas erzählen. Das bist ja du, das ist das, was du hast. Und wie es so ist, bei Leidenschaften braucht es nicht viel, wo man ein bisschen schupfen und plötzlich rollt es. Und dann ist er schon mal gekommen mit einer ganzen Predigt am Stück. Nicht ganz am Stück, aber eine ganze Predigt. Und dann haben wir zusammen geredet und dann schon mal gesagt, du, ich bin schon froh, Christian, wenn zwischen deinen ein paar Eckpfeiler setzt und mit der Frage stellst, dass wir auf der Linie bleiben. Das ist so. Predigen ist nicht jedermanns Sache. Und es hilft gerade denen, die nicht Routine haben, wenn man manchmal ein bisschen, wie nennt man es, ein Geländer überkommt und sagt, komm, wir gehen wieder in das Thema und das und mit dem Jean-Marc werden wir heute Morgen so arbeiten. Jean-Marc, mich freut es riesig, dass du heute vorne bist und uns einfach dein Herz teilst, zeigst, was Gott dir gezeigt hat, schon durch das ganze Leben durch. Und ja, darf ich jetzt da einsteigen und hören von dir. Ich habe eine erste Frage an dich. Seit wann bist du eigentlich so leidenschaftlich für die Verlorenen? Seit wann brennst du so und findest, die Menschen da draußen müssen doch Gott kennenlernen? Wie ist das passiert?
Ja, das hat eigentlich schon früh in meinem Leben angefangen. Als ich in die Schweiz zurückgekommen bin, hatte ich eine schwere Zeit. Da der Start hier in der Schweiz. Und ich habe dann gemerkt, ja, Gott hat mir geholfen, im ersten Lehrjahr, im zweiten, immer dran zu bleiben mit ihm, mit meinen Lehrkollegen, über ihn zu reden, zu diskutieren. Manchmal war es dort nicht gerade so voll Liebe gewesen. Also ich kann manchmal mit ihnen wirklich hart diskutiert, noch Facts gebracht aus der Bibel, sie andere Facts. Und es war so manchmal eine etwas verhärtete Front gewesen. Aber ich habe schon früh eben mit ihnen angefangen zu reden. Was ich auch gemacht habe, ich habe an einen Freund aus der Jungschi, der mit mir meine Leiter war, habe ich angefangen, eine stille Zeit zu machen. Ich habe gemerkt, er ist da ein bisschen auf dem, ja, nicht der schiefe Bahn, aber er hat Mühe zum Bibel lesen. Und dann bin ich extra, dann, wenn ich Gewerbeschule hatte oder Berufsschule, bin ich auf den früheren Bus gegangen, habe mit ihm stille Zeit gemacht, bei ihm daheim. Und nachher bin ich auf den richtigen Bus gegangen. Und so bin ich eigentlich immer ein bisschen dran gewesen, schon recht früh. Und ja, heute ist es so, wenn ich mich mit meinen Kollegen von der Bude, von der SRT, treffen oder auch mit Leuten, zum Beispiel Gango Essen, wo ich die Ausbildung gemacht habe, dann kommen sie immer wieder und sagen, hey Jean-Marc, aber du siehst das, das und das. Das verhebt einfach nicht im Glauben, mit der Bibel und so weiter. Und wie kannst du so an deinen Gott glauben und dranbleiben? Und sie bringen mich dann einfach immer wieder in die Gespräche hinein. Und das ist schön, ich kann dann immer wieder erzählen, die letzten News erzählen, was das ich erlebt habe mit Gott, wo das ich dran bin und so. Und das ist schön, ich kann die Wunder, die ich im Alltag habe, da hineinbringen.
Das heisst, es ist fast ein bisschen normal geworden, man weiss, der Jean-Marc, der redet von dem Gott, der redet von der Bibel und von Jesus und durch das macht es jetzt einfacher, oder
ja, darum gekämpft hast.
Was ist denn das, was dich so treibt? Warum redest du mit allen über den Gott? Wieso findest du das so wichtig? Was ist da dein Herzensanliegen, deine Mission?
Also du hast in der Reich-Gottes-Kultur das gebracht vom Vater, vom verlorenen Sohn. Und das ist eigentlich das, was mich immer antreibt. Ich darf immer wieder zu Gott kommen als Sünder, aber auch Heilige. Wir haben es letzten Sonntag beim Dom Hab gehört. Wir sind Heilige. Wir dürfen immer umkehren und zu Gott kommen. Und das ist das, was mich antreibt. Das ist die Liebe von dem Vater mit seinen offenen Armen, der mich empfängt, aber auch jeder von euch. Freunde, Es ist die grosse Vaterliebe, auch zu allen verlorenen Menschen, die mich herum leben. Meine Mitarbeiter, meine Nachbarn und so weiter. Gott hat die alle so grenzenlos lieb und möchte, dass sie umkehren. Er hat die Arme immer offen für euch, für alle Menschen. Er möchte, dass alle gerettet werden. Das ist das, was mich antreibt. Und dann weiter, wenn ich so daran denke, wie Gott die Welt geschaffen hat. Dann hat er am Schluss den Menschen gemacht. Adam und Eva. Und was hat er mit diesen Menschen gemacht? Er ist durch den Garten Eden gelaufen und hat jeden Tag mit ihnen Zeit verbracht. Und Gott will mit mir, mit euch, mit allen Menschen Zeit verbringen. Gemeinschaft haben miteinander. Und die Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft, die suchen die Menschen auch. Sie suchen sie einfach irgendwo am falschen Ort. Und das ist das, was ich den Menschen möchte näher bringen, was ich immer wieder erwähne, auch in den Gesprächen. Und dann ist es nicht so, dass ich sie bekehren will zu einem neuen Leben, zu etwas Besserem, weil ich bin auch nicht besser. Aber ich möchte, dass sie den Vater kennenlernen, dass sie die Beziehung zu Gott und zu Jesus dürfen in ihrem Leben haben, dass sie eine Tiefe dürfen erleben. Und das ist das, was ich weitergeben und weitergeben.
Großartig, sehr schön. Du bist ja einer, der die Bibel liebt. Und ich merke auch, viel drin liest, viel weiss darüber und sie vor allem auch will umsetzen im Alltag. Was sind so deine Vorbilder aus der Bibel, jetzt gerade in dem Verhalten, in dem Denken zu den Menschen zu gehen?
Ja, da gibt es viele verschiedene Geschichten, viele verschiedene Leute in der Bibel, die so gelebt haben. Angefangen beim Noah, der in einer Zeit gelebt hat, wo die Menschen gottlos waren. Wirklich gottlos, dass es Gott abgelöscht hat und er gesagt hat, ich will die Erde vernichten. Der Noah hat dann ein Schiff gebaut, an einem Ort, wo kein Wasser ist. Es hat vorher nie geregnet. Und ich kann mir vorstellen, die Leute haben wirklich gelästert und gelacht und gespottet über den Noah. Und er ist trotzdem dran geblieben. Er hat mit seinen Söhnen die Arche gebaut, wo Gott ihm aufgetragen hat. Er hat an das geglaubt. Und ja, der Noah, man sieht es im Mose nicht, dass er predigt hat, dass er etwas gesagt hat. Aber ich habe geschaut, steht in der Bibel noch mehr über den Noah. Und dann steht da im 2. Petrus 2, Vers 5, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, Gott, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Noah ist ein Prediger von der Gerechtigkeit. Wie dass er das gemacht hat, wissen wir nicht genau. Aber der Petrus sagt da, er hat Gerechtigkeit predigt. Und das ist das Wichtige, dass wir die Gerechtigkeit weiter an unseren Mitmenschen predigen. Dann gibt es den Jonah, dort kennen wir die Geschichte von ihm, den Petrus mit der Pfingstpredigt und so weiter. Und ja, Brennung für Jesus, für Gott, wie der Noah, der Jonah, der Petrus, bin ich dran, berührt das mich im Innersten? Bin ich verändert? Bin ich auch so ein Prediger von der Gerechtigkeit, ein Menschenfischer wie der Petrus und seine Kollegen, der Jakobus und so weiter, all die Jünger? Und manchmal denke ich von mir selber, nein, ich bin nicht so ein Mensch, der brennt für Jesus, nicht so ein Mensch, der Menschenfischer ist, wie die Jünger. Ich gehe in die Gemeinde. Schau, dass ich jeden Sonntag da bin, wenn nicht gerade Corona ist. Ich spende, ich bin in der GL, ich arbeite mit, ich helfe, wo es geht und so weiter. Ich gehe in die Gebetsstunde. Aber brenne ich wirklich für Jesus? Bin ich da für die Menschen, die Gott brauchen? Und ich muss sagen, nein, zu meiner Schande ist es manchmal so, dass ich nicht brenne. Dass ich einfach mitmache, dass ich die Anlässe besuche, dass ich da bin, dass ich als Fromme da auftrete. Und trotzdem ist es nicht das Brennen, wo Jesus will, wo er will, dass wir als Menschen leben. Jesus sagt selber, es hat zu wenig Arbeiter im Feld, im Weinberg. Und er möchte, dass wir nicht lau sind, sondern dass wir aktiv mitschaffen. Wenn ich daran denke, wir haben MyLife-Kurs gehabt, wir haben Evangelisationen gehabt. Da haben wir viel auf die Beine gestellt und ja, es sind wenig gekommen. Wenig wollten die Botschaft hören. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wieso und was die Gründe sind und so weiter, aber es ist einfach Fakt, dass die Menschen nicht da sind. Wieso bin ich nicht der Menschenfischer? Weil ich lau bin, denke ich, für mich. Für mich selber muss ich sagen, ich bin manchmal lau. Und habe die erste Liebe, die ich hatte, in Jesus verloren. Es ist einfach Alltag geworden, es ist normal geworden. Und ich bin nicht mehr so erregt von dieser ersten Liebe. Die Bibel sagt auch etwas über lau. Und zwar in der Offenbarung 3, Vers 16. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ja, wenn ich daran denke, was ich ausspucke, das ist vielleicht beim Velofahren, wenn ich so ein Mückli im Maul habe. Es ist vielleicht, ja, wenn ich etwas Giftiges gegessen habe oder in einen Apfel beiße, wo ein Wurm drinnen ist, dann spucke ich das aus. Eben etwas Grausiges, etwas, das ich nicht will, im Maul habe, das lasse ich raus. Und Gott sagt da in seinem Wort, er lässt das Lauwarme raus. Entweder bist du heiß oder kalt, aber lauwarm ist wirklich nicht gut. Und so wird er auch handeln. Und das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder auch vor Augen haben und vor allem vor unseren Herzensaugen. Dass wir die erste Liebe zu Jesus, dass wir die immer wieder zurückgewinnen können. Dass wir die Liebe und die Sehnsucht für unsere Mitmenschen haben, dass uns die nicht egal sind. Ein anderer Vers, trachtet zuerst nach Gottes Reich und danach wird euch alles zufallen, ist auch, wo sind meine Prioritäten im Alltag? Sind sie gerichtet auf Gottes Reich oder auf alltägliche Sachen? Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, wo denke ich dran? Was bin ich dran? Ist die Evangelisation in meinem Leben, ist das Alltag oder ist das einfach ein Muss? Ist es eine Automation? Ist es eine Freude an meiner Errettung? Rede ich zu Mitmenschen über meinen Gott, über meinen Schöpfer? Und im 1. Timotheus 2 steht im Vers 4, Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott liebt also alle Menschen und er wird kein einziger verlieren. Kein einziger. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Weil wir werden einig vor dem Thron Gottes stehen und er wird uns richten. Und er will, dass alle Menschen nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wenn ich daran denke, dass Gott wird Gericht halten und nachher, was dann wird passieren mit den Menschen, dann stellt es mir die Nackenhaare, dann bekomme ich Hühnerhaut und denke, nein, Jean-Marc, du musst wirklich mehr Zeit investieren für das. Nicht im Internet surfen, nicht Fernsehen schauen, Tagesschau kann dir auch egal sein. Wenn du nicht gerade mit jemandem redest, dann du betest für die Leute. Und manchmal kann ich nicht mal mehr schlafen und liegen im Bett und denke an das. Ja, und ich schäme mich wirklich manchmal an meiner Lauheit, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich schlecht dran.
Wenn du so erzählst, merke ich so, oh Jean-Marc, ich wünschte mir das auch, dass ich so fest wie du brennend bin für dich nach Hause. Mir gibt es Tage, da vergiss es. Ich denke an mich, an meine Liebsten und gut ist. Was machst du denn, wenn du es erkennst? Wieso kannst du dranbleiben? Hast du eine Strategie oder wie geht das? Was ist dein Kern, dass du nicht lau bleibst?
Ich habe so mir bei den Überlegungen für den heutigen Morgen so 4 Punkte aufgeschrieben, die ich mir selber ins Herz nehmen will und wo euch vielleicht helfen können. Als erstes habe ich mir gesagt, wenn ich merke, dass ich die Liebe für meine Mitmenschen nicht habe, dass ich lau bin, dann will ich Buße tun. Buße tun für die Schuld, die ich auf mich geladen habe, indem dass ich nicht von Jesus erzähle. Ich merke, dass der Heilige Geist zu mir redet und dass Jesus mir das auftreibt und merke, dass ich aber das nicht mache, dass ich die erste Liebe nicht habe. Ich komme zurück zum Vater und sage, Vater, es tut mir wirklich leid. Ich will mich ändern, aber ich kann es nicht selber aus mir. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin angewiesen, dass du mir hilfst, dass ich ein Zeuge sein kann von dir im Alltag. Zuerst Buße. Und wieso Buße? Wenn wir so in der Geschichte, in der Menschheitsgeschichte, Kirchengeschichte nachschauen, dann haben die Erweckungen weltweit, die sind darauf zurückzuführen, dass die Gläubigen Buße da haben, umgekehrt sind und gesagt haben, wir wollen wirklich die erste Liebe wieder haben in unserem Herz. Wir wollen Gott nachfolgen und wir wollen unsere Mitmenschen informieren. Und das hat so die grossen Erweckungen gebracht. Ich muss erkennen, dass ich sündhaft bin. Und so wie der Petrus in der Pfingstpredigt gesagt hat, wir müssen Buße tun und umkehren. Und das Zweite ist, ich muss intensiv in der Bibel lesen. Buße tun, Bibel lesen. Was hat mehr Priorität? Mein Alltag, die Informationen, die ich hineinsaugen kann, oder das, was Gottes Wort ist? Ich will mehr in der Bibel lesen, mich mit dem beschäftigen, was Gott mir mitteilt hat und noch mitteilen will. Das Dritte ist beten. Von ganzem Herzen für mein Umfeld beten. Für meine Mitmenschen, die ohne Jesus leben. Ich bete für meine Nachbarn, meine Mitarbeiter, meine Kollegen. Ich bete auch, wenn ich im Bus sitze, dann schaue ich um mich herum, sehe die verschiedenen Menschen und bete für die. Letztes Mal, als ich lange im Spital warten musste, habe ich mich also am Finger geschnitten. Ich musste 3/4 Stunde lang warten, bis da einer gekommen ist, zum Verbinden. Ja, dann habe ich einfach für die Kranken gebetet, die dort im Spital sind, die Krebskranken und so weiter. Bin alles Mögliche durchgegangen. Ich habe sie zwar nicht gesehen, aber ich habe sie so vor meinem geistigen Auge bin ich durchgegangen und habe für die Menschen gebetet. Im Wartsaal, an der Kasse zum Beispiel, für die Kassiererin, für die, die vor mir stehen, bete ich beten. Und das sind nicht irgendwelche kurze 5-Sekunden-Gebet, nein, das sind Zeiten, wo ich wirklich im Gebet für die Mitmenschen einstehe. Und dann das Gemeindegebet, das möchte ich euch wirklich empfehlen. Ich bin diese Woche niedergeschlagen gewesen. Und habe wirklich, als ich heimgefahren bin mit dem Zug, ist es so gewesen, ich habe gemeint, ich werde krank. Ich habe es auch der Sarah gesagt, ich fühle mich wirklich neben den Schuhen. Und dann bin ich da gekommen. Und man muss ja nicht mitbeten. Man kann einfach da drinnen sein und mit dem Herz dabei sein. Ich bin müde gewesen. Zwischendurch so Sekundenschlaf noch. Und nachher habe ich es am Sam gesagt und er hat für mich gebetet. Und das war so ein Segen drauf gewesen. Danke Sam, dass du für mich gebetet hast. Ja, wir sind da, um füreinander einstehen, füreinander beten. Und ich kann es euch empfehlen, wenn es euch schlecht geht, kommt ins Gemeindegebet. Dort werdet ihr erquickt. Ja, das so kurze Werbung für das Gemeindegebet. Dann neben dem Bett, ihr könnt zum Beispiel einen Zettel machen oder ein Gebetsbuch. Ihr könnt dort 3, 4 Namen draufschreiben und ihr könnt für die Personen beten. Jeden Tag 4, 5 Minuten beten und schauen, was macht Gott mit diesen Menschen. Intensiv dranbleiben. Und das Vierte, was ich mache, ist bewusst Situationen einplanen. Ich mache ab mit meinen Kollegen, gehe mit ihnen essen. Was ich kürzlich überlegt habe, ich könnte mehr so meine Geburtstagsfeiern fester feiern. Ich hatte da nicht so viel drauf gehabt, aber Geburtstagsfeste, wieso nicht die feiern? Dann kannst du Leute einladen. Sie sind daheim und dann kannst du erzählen, was das du erlebt hast. Du kannst deine Geschichte sagen. Du kannst sagen, ich bin so aufgewachsen und habe da die Veränderungen erlebt und so weiter. Du kannst von den Wundern erzählen. Und jedes Jahr, wenn du sie einlädst, hast du neue Wunder zum erzählen. Oder dann lädst du andere ein. Das ist selber Stärkung und es motiviert, diesen Mitmenschen etwas zu erzählen. Aber auch ein Männerbier könnt ihr haben. Das ist auch eine Idee. Oder Frauentee, Kaffee. Ja. Oder ein Frauenweili. Champi, alles Mögliche. Einfach so Anlässe, wo man planen kann, wo man mit diesen Menschen zusammenkommen kann. Egal wie. Das ist mir wichtig und einfach, dass ihr da die 4B nochmal vor Augen habt. Das ist so das, was ich machen würde oder was ich mache und mich verändern lassen will. Innerlich von Jesus aufzeigen lassen, welche Beziehungen sind wichtig, was soll ich pflegen und ja.
Ich finde das spannend, wenn ich das anschaue und das so höre. Zwei Sachen fallen mir auf. Erstens, es ist eine Leidenschaft, aber nachher ist auch eine Strategie dahinter. Es ist nicht ganz einfach so, ja, mal schauen, was passiert, sondern machst es sehr bewusst. Heißt, sagst, okay, das nutze ich für das und dieses. Also, das habe ich bis jetzt wie zu wenig bewusst merken, stimmt, ich kann es auch planen, ich kann mir auch bewusst die Schritte nehmen und sagen, ich habe jetzt das vor und dieses. Sehr wertvoll, danke. Wie macht ihr das als Familie? Bist du einfach du das, was so ist? Oder als ganze Familie nimmst du sie mit? Kannst du da noch ein bisschen erzählen?
Ja. Also, als Familie ist es so, man kann ja nicht einfach Kind zwingen, oder, für irgendjemanden zu beten. Ich bete eben für meine Nachbarn, meine Kollegen und dann haben sie angefangen, für ihre Freundinnen zu beten und für ihre Lehrperson. Jeder ist ein bisschen anders, aber sie betet auch für ihre Mitmenschen. Was wir auch gemacht haben während dem Lockdown, sind wir jeden Tag auf der Irchel, Sarah und ich. Und zuerst noch auf den Turm, nachher war der Turm zu. Dann sind wir halt einfach auf der Irchel und haben fürs Wieland, fürs Flachtal betet, dass Gott hingelegt. Einfach, dass die Menschen dürfen verändert werden und dass Gott uns führt und zeigt, mit wem dass wir Kontakt haben sollen, mit wem reden. Dann ja, machen wir seit Jahren eigentlich Bestellung Kalender und dann verteilen wir die an Weihnachten mit Guetzli, mit Datteln, mit oder jetzt im Herbst, wo wir so viele Äpfel hatten, haben wir all unseren Nachbarn Äpfel geschenkt. Manchmal das Bachzahn als Brot, dann schenkt sie es der Nachbarin. Ja, so sind wir dran, mit unseren Nachbarn in Beziehung zu bleiben und ihnen zu schenken.
Also das Teilen, was wir haben, das weitergeben und kombiniert eben auch mit der Botschaft, gehöre ich da.
Genau.
Wie wünschst du dir das so, jetzt auf Blick auf die Gemeinde, als Gemeindeleitung, wie wünschst du dir das für die Gemeinde? Wie können wir unterwegs sein? Was sind da deine Sehnsüchte? Oder kannst du ein bisschen skizzieren, was sind so gute Strategien für uns als Gemeinde?
Also ich denke, eine Schulung machen können wir nicht. Seien wir ehrlich, wir haben Schulungen für alles Mögliche, aber zum Menschenfischer werden, denke ich nicht, dass wir da eine Schulung machen können. Wir können vielleicht das Thema anschauen und der Christian kann mal eine Predigt darüber machen. Aber es geht darum, dass die Beziehung zu mir, von mir zum Vater, dass die bereinigt ist, dass ich die pflege. Und das kann weder eine Gemeinde noch dein Nachbar, dein Partner oder irgendwie. Das musst du selber machen. Du musst selber vor Gott kommen, Buße, Bibel lesen, beten, bewusst Situationen einplanen, dass du Menschenfischer werden kannst. Das macht niemand anders für dich. Da bist du selber gefragt. Und ich denke, wir können da als Gemeindeleitung kein Programm, keine Schulung auf die Beine stellen für das. Ja, das ist so meine Einstellung.
Also, dass wir es nicht schaffen, indem wir sagen, wir machen es als Gemeinde, sondern jeder muss im Herzen es selber machen.
Genau.
Und dann, wenn da etwas zusammenkommt, kann es sein, dass etwas wächst, aber genau. Nicht aus dem heraus, dass wir sagen, wir machen es für euch.
Ja. Es gibt dann schon so Programmanlässe, eben, man kann Ende Mai da zu den Leuten gehen. Mhm. Gell, Margret, wie heisst das schon wieder? Outreach Day, ja. Man kann einen MyLife-Kurs machen, wo die Leute reinkommen können. Aber die Veränderung selber im Herz für meinen Mitmensch kann nur Gott mit mir machen. Und ich muss es können zulassen.
Ich denke, das ist wirklich so ein Punkt oder so ein Doppelpunkt. Wir müssen es jeder für uns selber zulassen.
Ja.
Und wenn es uns hineinbrennt, dann wird es als Gemeinde miteinander aktiv.
Genau.
Ich habe dich kennengelernt als jemand, der gerne und gute Geschichten erzählt und Geschichten erzählt. Und ich habe dich dann vorher gefragt, du kennst nicht noch Geschichten in die Richtung, das wäre noch spannend. Und hast dann verschiedene erzählt und ich glaube, du hast noch eins parat, das einfach das Ganze erklärt, wie das läuft, wie das evangelistisch ist. Ich glaube, eine wahre Geschichte aus der Vergangenheit, oder was
ist das? Es ist eine wahre Geschichte,
Also komm los, ich liebe es, von dir Geschichten zu hören.
Ja, die Geschichte hat mich wirklich berührt. Die habe ich diesen Sommer gelesen und habe gedacht, das ist wirklich etwas Gutes. Habe es dann auch meinen Kind. Zara war, glaube ich, nicht dabei gewesen, habe meinen Kind von dieser Geschichte erzählt. Nach dem Nachtessen habe ich gesagt, hey, kommen Kinder, wir sitzen noch schnell zusammen, ich kann euch da etwas erzählen. Und da geht es um den John Harper, der 1872 in Schottland geboren ist. Und schon als junger Mensch hat er brennt für seine Mitmenschen, ist Prediger geworden, hat in Schottland predigt und ist so ein Erweckungsprediger, ein Evangelist geworden. Sie haben ihn dann auf London reingenommen, ihn dort angestellt und dort hat er geschafft. Er hat dann geheiratet und hat eine Tochter gehabt. Kurz nachdem, dass seine Tochter auf die Welt gekommen ist, ist dann die Mutter natürlich, gestorben. Und ja, das hat ihn schwer getroffen. Als Witwe dort das Kind grossziehen. Er hat aber mutig mit Gott weiter ist er den Weg gegangen. Er ist über England raus so berühmt worden, dass die Moody Church in Chicago hat ihn eingeladen hat, um dort evangelisieren. Und er hat die Einladung angenommen und hat gesagt, ja, ich komme. Und ist mit seiner Tochter auf Southampton gegangen. Und sie haben dann dort das Schiff bestiegen, im Frühjahr 1912. Und ja, das Schiff war ein gigantisches Schiff, weil es ist Titanic war. Und John Harper ist auf das Schiff gegangen, hat die Reise angetreten und wie wir wissen, am vierten Tag auf dieser Reise sind sie gegen einen Eisberg gefahren. Aufgeschlitzt, das Schiff, und es ist viel Wasser reingekommen. Frau und Kind durften auf das Rettungsboot gehen. Und so hat er sich verabschiedet von seiner 6-jährigen Tochter. Sie ist aufs Boot gegangen und er hat sich müssen dort im Dunkeln dann an Sachen klammern. Er ist dort geschwommen, im Meer, und man weiss von Überlebenden, dass er von einem Mensch zum anderen geschwommen ist. Und er hat die Menschen immer wieder gefragt, hey, hast du Frieden im Herz mit Gott? Bist du im Reinen mit Jesus? Und so hat er einen nach dem anderen abgeklappert und hat gesagt, eben, bist du gerettet? Und das eine Beispiel von einem Mann, der das Zeugnis gegeben hat später, da ist er zu ihm angeschwommen, hat gefragt, ob er gerettet ist. Er hat gesagt, nein. Dann ist eine Welle gekommen. Dann hat er wieder nichts mehr gehört. Und dann hat er wieder gehört, wie der andere im Dunkeln geschrien hat, dann musst du Jesus lieben und ihn annehmen. Er ist für dich gestorben, hat für dich gezahlt. Glaub an ihn. Und dann kommt wieder eine Welle. Und sie schwimmen so beide im kalten Wasser. Und dann hat er nochmal ihm das gesagt, was er machen soll. Und der Mann hat sich dort im Wasser bekehrt. Es ist nochmal eine Welle gekommen und dann hat er ihn nicht mehr gehört. Und so hat John Harper dort im kalten Eismeer sein Leben verloren, sein irdisches. Aber er hat viele Menschen können dazu bringen, dass sie ewiges Leben haben können gewinnen. Und das ist so eine Geschichte, wo mich stark berührt hat dort. Ja, dass er in seiner grössten Not, die er eigentlich hätte können suchen nach Sachen, nach einem Rettungsboot, das ihn aufnimmt, nein, da hat er sich fokussiert auf seinen Auftrag und nicht auf Überleben um alles in der Welt. Und das ist wirklich ein Zeugnis von einem Mann, der gelebt hat für Jesus, der Menschenfischer war, trotz all diesen widrigen Umständen im kalten Eismeer. Und ja, wir sind gerettet, wir dürfen wissen, dass wir eine Beziehung haben mit Gott und wir wollen doch das auch für unsere Mitmenschen, unsere Nächsten so ihnen von Gott erzählen, von Jesus, wie er sie liebt und wie Gott die Menschen um uns herum mit weit offenen und liebenden Armen will empfangen. Weil er liebt alle. Er will, dass alle gerettet werden. Und ja, das wollen wir doch machen. Wir wollen wirklich uns einsetzen und Prioritäten setzen in unserem Leben. Und das machen, was wichtig ist in dieser Zeit, in der wir noch auf dieser Welt sind. Und das ist mein Ziel, das zu machen, wo Gott mir aufgetragen hat und wo er möchte, dass ich tue.
Wow, danke vielmals, Jean-Marc. Ja, ich finde es schön, das Herz so zu spüren und zu merken, wo du brennst und wie du brennst. Und für euch als Gemeinde, das wissen wir nicht alles. Ich erlebe es immer wieder in der Gemeinschaft, dass so genau in die Richtung rett und einsteht. Danke vielmals, dass du da mit dabei bist, mitprägst und vor allem selber schaust, dass du sagst, hey, du willst nicht lauwarm werden. Wir haben im Austausch dann davon geredet und gesagt, du, hey, da gäbe es eigentlich noch einen Kurzfilm, eine kurze Szene, wo emotional genau das ausspricht. Das ist das Gleichnis, ein Film von rund 5 Minuten. Und der Film geht darum, dass es auch im Meer aussen ist, so ist es auch entstanden aufgrund von dieser Geschichte. Im Meer aussen gibt es ein Schiff, das heisst Corpus Christi. Corpus Christi ist latinisch und heisst der Körper von Jesus, also die Gemeinde in dem Sinn. Und die ist unterwegs auf dem Meer und hat einen Auftrag. Also wie die Gemeinde halt einen Auftrag hat, um die Menschen zu retten. Und da schauen wir jetzt miteinander als Abschluss und einfach emotional nochmal zum Mitgehen, mit wie eine Gemeinde unterwegs ist und einen Auftrag hat und wie es damit umgeht mit dem Auftrag.